Hallo und herzlich willkommen zu unserem True Crime Podcast Tell Me Mord. Ich bin Melli.
Und ich bin die Fuxi.
Heute sind wir bei O im Alphabet. O wie Organhandel, wie ihr wahrscheinlich schon in der Folgenbeschreibung sehen könnt. Aber erst einmal wollen wir ein großes Sorry raushauen. Beziehungsweise wir konnten nicht mal wirklich was dafür, aber unsere letzte Folge hat etwas lange gedauert, bis sie bei Spotify online war. Das war ein Systemfehler. In allen anderen Podcast-Playern waren wir schon zu hören, nur bei Spotify ging das leider nicht. Aber mittlerweile müsstet ihr über die Folge hören können.
Wir haben das nur in einem anderen Podcast gehört, dass ihnen das passiert ist und jetzt hat es uns getroffen.
Ja, also keine Sorge, Leute, wir laden alles immer gleichzeitig hoch. Das wird immer alles synchron quasi hochgeladen. Heißt, wir diskriminieren hier keinen Podcast-Player.
Genau, aber war auch süß zu sehen, wie ihr alle schon so gefragt habt, was ist da los? Ich kann es nicht hören und hört aber weiterhin bei Spotify.
Ja. Ich kenne das ja auch, wenn ich morgens zur Arbeit fahre und dann ist mein Lieblingspodcast noch nicht online. So, aber ich würde sagen, wir steigen mal in die heutige Folge ein. Und zwar, wie eben schon gesagt, es geht heute um Organhandel. Und ich möchte erstmal ganz kurz erklären, was Organhandel überhaupt ist. Und zwar bedeutet das in Deutschland den gewinnorientierten Umgang mit menschlichen Organen. Und der verstößt gegen das Transplantationsgesetz. Man muss hier den illegalen Organ- und Gewebehandel von der zulässigen Organentnahme unterscheiden. Bei der Entnahme gibt es eine Einwilligung von den lebenden oder verstorbenen Spendern, wie zum Beispiel bei den lebenden Freunde oder Verwandte des Patienten oder des betroffenen Nierenbetroffenen oder bei den verstorbenen Spendern mit einem Organspendeausweis, viele ihn in der Tasche haben. Mhm. Also ich habe einen Organspendeausweis in meinem Portemonnaie. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht.
Ich auch.
Ja, und ich würde sagen, wir packen einfach nach der Folge ein paar Infos in die Shownotes für alle, die es interessiert.
Aber es ist gar kein Druck jetzt. Man kann auch da in dem Ausweis hinschreiben, dass man es nicht möchte. Das genau. Ist vielleicht wichtig, falls ihr mal einen Unfall habt oder so, dass ihr das entscheidet. Oder ihr könnt auch ankreuzen, dass das Angehörige von euch entscheiden dürfen.
Exakt, genau. Und ihr könnt auch angeben, was ihr zum Beispiel nicht spenden möchtet. Mhm. Es gibt bei der ganzen Sache auch Leichendiebstahl, der dient aber meistens nicht medizinischen Zwecken, weil wenn da Organe nicht sachgerecht konserviert werden nach dem Tod des Spenders und dann transplantiert werden, ist das Organ nicht mehr funktionsfähig und das bringt dann niemandem etwas. Der internationale Organhandel wird dem Bereich der transnationalen organisierten Kriminalität zugerechnet, worunter zum Beispiel auch Menschenhandel gehört, also weil es einfach mehrere Länder betrifft. Und Menschenhandel ist auch wesentlicher Bestandteil des Organhandels. Denn häufig gibt es Entführungen im Zusammenhang damit von zum Beispiel etwas ärmeren Personen in ärmeren Ländern. Aber da kommen wir auch später nochmal dazu. Aber nicht immer sind die illegalen Transplantationen auch unfreiwillig. Und darüber möchte ich heute erzählen, also zumindest im ersten Fall. Ich möchte die heutige Folge sowieso etwas anders aufbauen, da es nicht nur über einen Fall gehen soll, sondern im Grunde über mehrere.
Zum gleichen Thema.
Ja, natürlich. Als erstes geht es heute um Muhammad. Wir begeben uns als erstes nach Pakistan. Muhammad Iqbal war mal ein Berg von einem Mann. Heute erinnert aber nichts mehr an seine stattliche Figur. Er war früher Fabrikarbeiter, aber heute ist er eigentlich nur noch ein Schatten seiner selbst. Nicht mal Kabaddi, seine Lieblingssportart, das ist eine südostasiatische Variante des Ringens, kann er weiter praktizieren. Ich weiß nicht, kennst du Kabaddi?
Nee, also ich komme zwar aus Südostasien, aber...
Das wollte ich jetzt damit nicht sagen.
Kenne ich nicht.
Aber ich musste dann unbedingt einmal nachgoogeln, was das ist. Und für alle, die es nicht interessiert, spult die nächsten paar Sekunden vor. Aber ich muss es kurz erklären, weil ich es echt unglaublich witzig fand. Und kurz überlegt habe, ob ich mich auch in so einen Verein einschreiben soll.
Echt? Okay.
Das ist so eine Sportart. Also es gibt zwei Teams mit je 7 Spielern, die sich auf einem Feld gegenüberstehen. Also es gibt zwei Seiten mit so einer Trennlinie in der Mitte. Und es muss dann im Wechsel ein Spieler aufs andere Feld dabei die Luft anhalten, das kontrolliert man, indem der die ganze Zeit Kabaddi ruft, also ununterbrochen. Und der muss versuchen, einen oder mehrere Spieler des gegnerischen Teams anzufassen. Und wenn er die berührt hat, dann ist der Spieler halt raus.
Und die anderen laufen weg?
Ja, die versuchen sich dagegen halt zu wehren. Also das sind halt dann die 7 Leute da auf dem Spielfeld. Und das sieht so witzig aus. Guckt euch mal YouTube-Videos an. Die sind dann immer in so Teams und versuchen, dem auszuweichen. Und das Ding ist, wenn dieser Spieler zu weit reingeht, kann es aber auch sein, dass das gegnerische Team den zu Boden ringt. Und dann ist halt der raus. Weißt du, wie ich meine?
Und er hat wahrscheinlich dann nicht mal die Luft angehalten.
Ja, wahrscheinlich auch. Es kann aber auch sein, dass er dann rechtzeitig wieder auf seine andere Seite kommt. Ich fand es nur extrem witzig. Also, wer sich's angucken möchte, ich kann mir gut vorstellen, dass das eine Lieblingssportart sein kann. Das als kurzer Side-Fact.
Gib dir einfach zu, dass du nicht eingetreten bist, weil es das hier nicht gibt.
Ich finde schon einen Verein. Also alle da draußen, die Kabaddi spielen, ich würde mich gerne einschreiben. So, aber zurück zum Fall. Der 44-Jährige ist aber im Grunde selbst schuld daran, dass er das alles nicht mehr machen kann. Weil 2012 trifft der achtfache Familienvater eine Entscheidung, die sein Leben verändern und wie er da noch nicht wusste, aber auch komplett ruinieren sollte. Zu diesem Zeitpunkt war Muhammad bis über beide Ohren verschuldet. Er arbeitete, ja wie gesagt, in so einer Ziegelsteinfabrik als Vorarbeiter in der Nähe von Lahore im Nordosten von Pakistan und lieh sich von seinem Chef umgerechnet 1600 Euro. Und obwohl er rund um die Uhr dort weiterarbeitete, also auch im Schichtbetrieb, wurden die Schulden einfach nicht weniger, sondern sie wurden einfach immer mehr.
Und warum hat er sich Geld geliehen?
Wie gesagt, er war achtfacher Familienvater und hat einfach auch nicht viel verdient und wollte halt irgendwie auch seine Familie durchbringen und dachte, er kann die Schulden in Raten abstottern, aber es war ihm einfach nicht möglich. Er hätte halt alles dafür getan, um einfach ein bisschen mehr Geld in der Tasche zu haben. Eines Tages traf er dann seinen Cousin Ashraf. Muhammad erzählte Ashraf von all seinen Problemen, dass er halt nicht weiß, wie er seine Schulden abbezahlen soll, weil er nicht weiß, was mit seiner Familie passiert, wenn ja die Schuldner irgendwann vor der Tür stehen, also auch sein Chef, und machte sich einfach Sorgen. Ashraf hatte aber eine Idee und die hat sich in dem Moment für Muhammad etwas schockierend angehört, aber später änderte er seine Meinung, denn Ashraf sagte, verkauf doch deine Niere. Muhammad konnte erstmal überhaupt nicht glauben, was er da hörte. Er sollte seine Niere verkaufen, also das wäre auch nicht das Erste, woran ich denken würde hier.
Dass du in so krasser Not bist, dass das die einzige Lösung ist. Du kannst ja nicht irgendeinen wertvollen Ring dann verkaufen.
Ja, ne? Weil du hast nichts von Wert. Sein Cousin erklärte ihm dann, dass der ganze Ablauf super einfach wäre und vor allem hat er ihm halt versichert, dass er während der Operation nicht sterben würde. Weil das war halt Muhammads größte Sorge. Weil was sollte dann seine Familie machen, wenn der Familienvater nicht mehr da war? Im Grunde, so wie du gerade auch schon gesagt hast, hat ihn das Elend, seine Schulden und die komplette Situation dazu gezwungen, den Gedanken weiter zu verfolgen. Und die Tatsache, dass sein Cousin ein halbes Jahr zuvor selbst eine Niere verkauft hat, überredete ihn letztendlich.
Und er Leben vor ihm stand, ne?
Ja. Also arrangierte sein Cousin dann kurze Zeit später ein Treffen mit Fakir Hussein. Ein Mann aus Lahore, der scheinbar Nieren kaufte und verkaufte. Hussein bot Muhammad knapp 940 Euro für seine Niere an.
Das ist nicht mal sein ganzer Schuldenberg.
Nee. Und er hat dann versucht, ihn noch irgendwie hochzuhandeln. Nach langem Hin und Her haben sie sich dann auf 1160 Euro geeinigt. Kurz nach dem Deal dann, der dann nur mit Handschlag natürlich besiegelt wurde, musste Muhammad sich diversen medizinischen Tests unterziehen. Man wollte natürlich sicher gehen, dass er nicht unter irgendeiner schweren Krankheit litt, irgendwelche Infektionen hat und die Niere dadurch unbrauchbar werden würde. Im Winter 2012 dann nahmen er und super viele andere Leidensgenossen einen Bus von Lahore ins 300 Kilometer entfernte Rawalpindi. Das war der damalige Sitz der pakistanischen Regierung. Irgendwann im Morgengrauen kamen sie dann endlich mit dem Bus da an und wurden auch direkt von Fahrern abgeholt, also so privaten Fahrern und privaten Autos, was für ihn nach super viel aussah. Also es wurde sich um ihn gekümmert.
Es wirkt doch alles dann professioneller, ne?
Total, ja. Sie brachten ihn dann in so einen palastartigen Bau in der Nähe der Innenstadt. Das Haus gehörte auch Fakir Hussein, dem Mann, den er zuvor seine Niere verkauft hatte. Heute weiß Muhammad, dass Fakir zu einer Gang gehörte, die sich darauf spezialisiert hat, armen Menschen für wenig Geld ihre Organe, vor allem ihre Nieren, abzukaufen. Also da gibt es so eine richtige Mafia, die das macht. Die Gangs, die das Geschäft mit den Nieren organisieren, haben den Ruf, vor der Operation besonders nett mit den Spendern umzugehen. Also so wie jetzt in diesem Fall auch. Auch Muhammad Iqbal wurde erstmal sehr, sehr nett behandelt. Sie haben ihm nach der Autofahrt eine warme Dusche angeboten, reichlich zu essen, ein bequemes Bett. Und für ihn schien alles super seriös und er hatte auch in dem Moment nicht so viel Angst, dass ihm was passieren konnte. Nach ein paar Stunden begannen dann die Tests. 8 Tage lang wurde er unglaublich vielen Untersuchungen unterzogen und insgesamt war er 15 Tage in Rawalpindi. Also Untersuchungen, Organentnahme und im Grunde ist er danach direkt wieder nach Hause geschickt worden.
Also gar nicht mit, wie nennt man das?
Nach Untersuchung.
Recovery, ja.
Da so ein paar der Patienten, sag ich mal, ich sag's in Anführungsstrichen, die mit Muhammad im Bus saßen, nicht ganz geeignet waren für die Transplantation, also ein paar Testergebnisse waren einfach nicht eindeutig, wurden die wieder nach Hause geschickt. Ohne Geld natürlich.
Aber immerhin haben sie ihn wieder nach Hause geschickt.
Ja. Die Krankenhäuser, in denen solche Operationen dann vorgenommen werden, verstecken sich dann häufig auch unter einem falschen Deckmantel. Also in Muhammad Iqbals Fall war es eine Augenklinik. Also von vorne war es eine Augenklinik und im Grunde war im Keller eine hochmoderne Station, in der die Nierenoperationen dann vorgenommen wurden. Am Tag der Operation wurde Muhammad dann in das Krankenhaus gebracht. Dort lernte er dann Patal kennen. Patal war der Empfänger seiner Niere.
Ach, da gab es schon ein richtiges Match?
Mhm, ja. Im Vorhinein wurde halt schon mal geschaut, denn es ist meistens so, dass in dieser Organmafia, dass es einen gibt, das ist wie so ein Vertriebler, der kriegt den Auftrag, es wird eine Niere gesucht und dann geht er los und sucht jemanden, der passen könnte. Und so werden dann halt ganz viele Leute dahin gekarrt, werden untersucht und dann wird geschaut, gibt es da ein Match, das dazu passt.
Ja, weil da gibt es ja viele Kriterien, auch mit allein Blutgruppe und so.
Ja.
Krass. Nee, also ich hätte nicht gedacht, dass die direkt aus einem Körper in den anderen Körper tun. Ich hätte gedacht, die sammeln so ein bisschen.
Wird konserviert und dann, so dachte ich auch, ja. Aber es gibt das so und so. Also ja. Es gibt auch manchmal, dass die Organe dann konserviert werden und dann erst verpflanzt, aber am besten ist es natürlich ganz frisch aus dem Körper. Muhammad versucht es dann erneut und erzählt wieder von seiner Geschichte, wie hoch er verschuldet ist. Und tatsächlich gab Patal ihm dann ein bisschen mehr als den vereinbarten Preis. Also er hat das dann halt mit diesem Hussein besprochen und er hat ihm dann ein bisschen mehr geboten. Kurz vor der Operation bereiten ihn dann die Krankenschwestern vor. Die gaben ihm Beruhigungsmittel, reinigten die spätere Wunde, zogen ihm seinen Patientenkittel an und wünschten ihm viel Glück. Die Ärzte, die dort in der Klinik arbeiteten, kamen auch vorbei und jeder einzelne von ihnen wusste Bescheid, was da vor sich ging.
Die haben wahrscheinlich auch ihren Anteil dann bekommen, ne?
Ja, also die haben sogar ihr Mitgefühl ausgedrückt. Die wussten, was passiert und das Ding ist, die Ärzte haben sich auch abgesichert, was das Ganze anging. Also genauso wie die beteiligte Gang haben die versucht, sich möglichst gut rechtlich abzusichern. Also vor der Operation wurde Muhammad von einem Arzt gebeten, schriftlich zu bestätigen, dass er sich aus freien Stücken zu der Operation entschlossen habe und dass das Krankenhaus in keiner Art und Weise für mögliche Komplikationen oder Schädigungen in der Folge der Operation aufkommen muss.
Du sagst die ganze Zeit, wussten, was passieren wird. Ist es nicht das, was versprochen wurde? Oder ist es generell einfach schlimm, was da passiert?
Naja, weil es halt illegal ist. Es läuft ja nicht über einen geregelten Weg, sondern das läuft ja alles über Hintermänner. Und im Grunde ist das ja alles in diesen Untergrundorganisationen. Mhm. Also dass allein die Tatsache, dass es eigentlich eine Augenklinik ist und im Keller eine Nierenoperation durchgeführt wird, zeigt ja, dass da eigentlich keine Expertise dahinter steckt.
Und auch nichts mit irgendwelchen Wartelisten und nach Dringlichkeit etc., ne? Dass sich ja Leute mit Geld vordrängeln.
Exakt, dazu kommen wir auch gleich noch. Diese Unterschrift hätte auch gegolten, wenn Muhammad während der Operation gestorben wäre. Also haben die sich halt damit komplett rausgezogen aus der Verantwortung. Zum Glück kam es nicht dazu, denn Muhammad wurde regulär operiert, seine Niere wurde entfernt und Patal eingepflanzt. Und schon einen Tag nach der Operation, die unter Vollnarkose stattfand, nahm Muhammad einen Bus nach Hause.
Musste er oder wollte er?
Nee, er musste. Er wurde quasi einfach rausgeworfen nach der Nierenentnahme.
Dann wieder mit dem gleichen Trupp zurück und wahrscheinlich haben Leute gefehlt, ne?
Ja. Schon im Bus merkte dann Muhammad, dass jetzt erst sein eigentlicher Leidensweg losgeht. Er hätte 1160 Euro für seine Niere bekommen, hat ihn auf knapp 1200 Euro hochgehandelt, also nicht mal 40 Euro.
Ja,
40 Euro mehr und musste dann feststellen, dass er mehr als 290 Euro allein für Medikamente ausgeben musste, die er im Anschluss der Operation nehmen musste. Ja,
hat er auch das ganze Geld erst nach der Entnahme bekommen, nichts vorher an seine Familie und.
Oh. Nee, alles erst nach der Entnahme. Und eigentlich hätte er laut den Ärzten viel mageres Rindfleisch essen sollen nach der Operation, einfach auch um die Blutbildung und so anzuregen. Aber das konnte sich Muhammad einfach nicht leisten, weil im Grunde hatte er die OP nur gemacht, um seine Schulden abzustottern.
Ja.
Aber wie du vorhin auch schon gesagt hast, von seinen Schulden konnte er ja nur einen Teil bezahlen und er musste dann im Anschluss auch noch seine Rikscha verkaufen.
Und arbeiten gehen weiterhin.
Ja, das ging leider aber auch nicht mehr, weil heute ist Muhammad nur noch ein Schatten seiner selbst. Denn durch die gesundheitlichen Einschränkungen infolge der Operation konnte er nie wieder seiner regulären Arbeit in der Ziegelsteinfabrik nachgehen, weil die einfach körperlich zu anstrengend war für ihn. Er konnte jetzt nur noch Gelegenheitsjobs annehmen, wodurch er halt wieder neue Schulden bekam, weil er halt einfach gar nicht alle Ausgaben unter einen Hut bekommen hat.
Also richtig gesund werden konnte er wahrscheinlich auch nicht.
Nee, ne? Absolut nicht. Er hat noch heute mit den gesundheitlichen Einschränkungen zu kämpfen und ja, ist einfach nicht mehr er selbst.
Ist er denn alleinerziehend? Das hat sich die ganze Zeit so angehört.
Nee, er hat eine Frau, aber es ist einfach in Pakistan nicht so üblich, dass die Frau dann halt auch mitarbeitet.
Kinder, 8 Kinder, ne? Ja.
Ja, also es ist so, er sagt dann auch später, damit wir nicht im Schuldenberg ersticken, müssen meine beiden Töchter, 13 und 12 Jahre alt, in Lahore als Hausmädchen arbeiten. Sie verdienen noch nicht einmal 10 Euro im Monat und müssen auch dort im Haus wohnen. Niemals würde er jemandem raten, das zu tun, was er tat. Er sagt dann auch, und das hast du vorhin auch angesprochen, ich bitte die Regierung inständig, den tausenden Betroffenen, die genau wie ich nicht aus dieser finanziellen Abwärtsspirale herauskommen, die Schulden zu erlassen und den Mindestlohn zu erhöhen. Denn eines ist klar, niemand will seine Niere verkaufen. Das Einzige, was man dagegen tun kann, ist die Bekämpfung der Armut im Land. Und so eine Art von Geschichte habe ich sehr häufig aus Pakistan gelesen. Aber nicht nur junge Männer, die ihre Familie ernähren wollen, sondern auch ganz viele junge Frauen, die so arm sind, dass ihre Eltern die Mitgift nicht bezahlen können. Und in Pakistan ist es so, zumindest in vielen konservativen Kreisen, dass ohne Mitgift auch keine Hochzeit stattfinden kann. Heißt, Tochter bleibt in der Familie und, wie soll ich sagen, sitzt den Eltern damit weiter auf der Tasche.
Und studiert oder so haben sie da halt auch nicht oder eine Ausbildung, sodass sie da auch anders wieder rauskommen oder genau. Ihren Teil dazu beitragen.
Ja. So eine Abwärtsspirale. Also du kommst da einfach nicht weiter raus.
Ja.
Ja, aber nicht nur aus Pakistan habe ich so Geschichten gehört. Denn in Ägypten, wir befinden uns jetzt immer im Jahr 2011, 2012, weil der Fall jetzt auch 2012 spielte, wurden Flüchtlinge aus dem Sudan, Äthiopien oder Eritrea bei lebendigem Leibe Organe entnommen worden. Und die meisten Opfer überlebten diese brutalen Angriffe einfach nicht.
Wie denn auch?
Ja. In Brasilien im Oktober 2011 wurden 3 brasilianische Ärzte wegen Tötung verurteilt, weil sie bewusst fälschlich für hirntot erklärte Patienten Organe entnahmen, um diese zu transplantieren. 2 Organempfänger sagten dann aus, sie hätten für die Transplantation $41.000 bezahlt.
Ja, auf jeden Fall mehr als 1.160 Euro.
Ja, wir kommen gleich auch noch zu den Preisunterschieden aus den Ländern. In Polen im Juli 2011 wurden 23 Verdächtige angeklagt, weil sie im Internet ihre eigenen Organe angepriesen haben sollen. Und eine Niere soll 24.000 Euro gekostet
so
haben.
So bei eBay Kleinanzeigen oder
was? So in der Art, ja. In so einem Online-Portal.
Ja, immerhin auch freiwillig, muss man das auch sagen. Ja. Ist trotzdem illegal, aber freiwillig.
Ja. Und in Bangladesch im August 2011 hebt die Polizei einen Organhändlerring aus. Und diese haben, genauso wie in so einem Fall aus Pakistan, arme Dorfbewohner dazu gebracht, ihre Nieren für 1.400 bis 1.900 Euro zu verkaufen. Und bis zu 200 Dorfbewohner sollen Opfer der Organhändler geworden sein. Also wie auch in Pakistan, Ärzte, Krankenschwestern, Geschäftsleute in der Hauptstadt wurden verdächtigt, da ihre Finger mit im Spiel gehabt zu haben.
Oder davon gewusst zu haben und geschwiegen zu haben. Ne?
Genau.
Ja.
Die meisten Organe wurden da an Patienten aus Indien und Singapur verkauft. Ja, das jetzt mal so ein paar Fälle aus dieser Perspektive.
Ich finde es ja so krass, dass es alles immer noch stattfindet. Ne? Das ist jetzt nicht hier damals, früher, sondern wirklich in der heutigen Zeit.
Ja, das ist super akut, das Thema. Und das ist jetzt eigentlich die perfekte Überleitung zu dem nächsten Fall, den ich erzählen möchte, denn der spielt aus einer anderen Perspektive.
Mhm.
Es geht nämlich um Willi Germund. Willi Germund ist Journalist mit Leib und Seele. Er ist 60 Jahre alt, hat über sehr, sehr viele Krisen und Katastrophen geschrieben. Und als es an diesem einen Tag aus ein paar reißerischen Kommentaren bei Twitter und kritischen Journalisten relativ ruhig blieb, wusste er, dass das erst der Anfang war. Er wusste, dass er mit seinem Buch Aufsehen erregen, sich Angreifer machen und eventuell sogar gehasst werden würde. Aber das muss auch Teil der Debatte sein, sagt Willi Germund. Denn auf 200 Seiten schildert Willi nämlich, wie er vor etwa 2 Jahren zu dem Zeitpunkt die Diagnose Nierenversagen bekam und wie er sich 1,5 Jahre lang regelmäßig zur Dialyse begab, wie er dann vor 6 Monaten, früher als erwartet, eine Spenderniere bekam, aber nicht auf legalem Weg.
Deutschland oder wo sind wir?
Nee, also der ist ein deutscher Journalist, aber der lebt als freier Journalist in Bangkok und berichtet von dort aus oder schreibt von dort aus für die HAZ zum Beispiel oder für andere Zeitungen. Also genau. Aber ich erzähle einfach mal von Anfang an. Mhm. 2 Jahre noch, so sagt sein Arzt eines Tages, dann spätestens werden seine Nieren versagen. Germund ist dann auf die Dialyse angewiesen und die Folgen sind immer gleich. Heftige Kopfschmerzen, Wasser, das sich in den Beinen sammelt und auf die Nerven drückt und Müdigkeit. Für Germund ist das halt ein absoluter Albtraum, weil er eigentlich immer quickfidel war, immer ja, in der Welt herumgereist ist, viel gesehen hat, über viele Krisen berichtet hat und auch kein Blatt vor den Mund nahm. Aber so ein Leben mit der Dialyse empfindet er einfach nur als quälend und vor allem als absoluten Albtraum. Vor allem wegen der Ungewissheit, weil er nicht weiß, ob er auf normalem, legalen Weg rechtzeitig eine Spenderniere bekommt.
Ja, vor allem wann?
Genau, ja. Also ob er dann nicht vorher stirbt. Hm. Germund sieht sich dann halt vor der Wahl. Entweder gibt er seinen über alles geliebten Beruf auf, kann nicht mehr schreiben, kann nicht mehr berichten, zieht nach Deutschland und meldet sich bei Eurotransplant auf die Liste an und weiß nicht, wie das Ganze ausgeht. Also Eurotransplant ist so eine Foundation, die 69 gegründet wurde und die vermittelt Organspenden in 8 Staaten, also in den Benelux-Ländern, Deutschland, Österreich, Slowenien, Kroatien und Ungarn.
Du musst ja halt wirklich zurückziehen, damit du jederzeit bereit bist, ne?
Genau, ja. Weil es dann wirklich schnell gehen muss. Das war also dann halt Germunds erste Option. Germunds zweite Option war, sich auf dem internationalen Markt nach Organen umzusehen. Und er sagt, im Angesicht des Todes werden moralische Bedenken sehr schnell relativ. Hm. Er fängt dann also an, das zu tun, was er am besten kann, nämlich zu recherchieren. Und findet sehr schnell dann eine Weltkarte des internationalen Organhandels. Er fährt dann nach Pakistan, wo wir am Anfang dieser Folge auch schon waren, nach China, Vietnam und überhaupt in alle möglichen Ballungsgebiete des weltweiten Organhandels. Aber überall scheitert er. Mal liegt es an den verschärften Gesetzen in dem Land oder irgendwelche dubiosen Zwischenhändler, denen er nicht vertraut, so wie jetzt in diesem Fall diese Mafia, die da halt dahinter gesteckt hat, oder Gangs, die er ja nicht ganz seriös findet.
Ja, weil man muss ja auch gucken, dass er dann nicht über den Tisch gezogen wird.
Ja, dass er das Geld bezahlt und dann ja, kriegt er dafür nichts.
Mhm. Und er kann ja schlecht zur Polizei gehen dann, weil was wollte er da machen?
Genau.
Ja.
Aber irgendwann wird Germund dann fündig. Nämlich hat er einen Mittelsmann in Afrika gefunden, der ihm den 28-jährigen Raymond vermittelt. In seinen Augen der Retter in der Not. Hm. Und die erste Begegnung zwischen den beiden, also er flog dann auch direkt nach Afrika, um ihn dann kennenzulernen, die verlief relativ schweigsam. Also ich weiß nicht, ich wüsste jetzt auch nicht unbedingt, was ich mit jemandem reden sollte, dessen Niere ich bald in mir trage, aber so ein erstes Danke wäre vielleicht nicht schlecht. Mhm. Naja, also die haben erstmal nicht viel miteinander geredet, aber als Germund dann beim Blutabnehmen etwas weiß um die Nase wurde, musste Raymond lächeln und dann war das Eis gebrochen.
Warum weiß um die Nase wurde?
Ja, wegen dem Blutabnehmen. Also er musste halt Blut abgenommen bekommen und dann wurde ihm halt ein bisschen...
Ach so, die Stimmung aufgelockert.
Ja.
Oh, verstehe. Und wo in Afrika? Oder erhöhst du das noch?
Das weiß ich nicht, das habe ich nicht rausgefunden. Mhm. Ich glaube, der ist aber auch, der hat nicht viel über den Raymond gesagt, sondern der hat halt immer nur, wie gesagt, er ist mit ihm in Kontakt noch, aber...
Okay, aber in dem Buch steht das ja nicht?
Ich glaube, da steht aber überall nur Afrika. Also in allen Artikeln, die ich gelesen habe, stand nur Afrika.
Er hat es wahrscheinlich auch ein bisschen geheim gehalten, oder?
Ja. Nach der Untersuchung dann sitzen die beiden am Hotelpool. Sie unterhalten sich dann ganz locker und Raymond verspricht Germund eine richtig gute Niere. Er sagt, er sei mega gesund und fit und hat nie viel Alkohol getrunken. Also eine perfekte Niere. Von dem Geld will Raymond sich dann den Traum eines eigenen Unternehmens erfüllen. Und Germund soll 30.000 Euro für die Niere bezahlen. Beziehungsweise das ist der Anteil, den Raymond dafür bekommt. Dazwischen steht ja noch der Mittelsmann, der ebenfalls ein Stück des Kuchens bekommt. Und wie viel der Mittelsmann gekriegt hat, das weiß ich nicht. Das hat Germund auch so nie gesagt. Aber 30.000 Euro war so dieser Pauschalbetrag, den er immer wieder genannt hat.
Hm.
Mit dem Mittelsmann wird dann vor Ort der Ort und der Termin der Transplantation festgesetzt. Das Ganze soll in Mexiko stattfinden. Und zwar in einem Krankenhaus nahe der Grenze zu den USA.
Hä? Also sind die haben sich in Afrika getroffen, haben da die Untersuchung gemacht und sind dann nochmal den weiten Weg dahin geflogen?
Ja.
Okay, war das auch alles in der Pauschale drin?
Ja, das war auf jeden Fall alles mit drin. Es ist halt auch so, dass dann teilweise spezielle Ärzte wirklich durch die Welt jetten, um halt dann, gerade in Mexiko sind halt diese Gesetze etwas gelockerter und da kannst du so Operationen einfach durchführen.
Mhm.
Und ich weiß nicht, wie es in Afrika ist, aber viele Operationen finden dann in Mexiko statt und die Patienten und Ärzte werden extra eingeflogen, um das dann dort durchzuführen. Es werden dann noch einige Vorbereitungen getroffen, Flüge gebucht und ein paar Monate später sehen die beiden sich in Mexiko wieder. Die Transplantation wird vorgenommen und sie verläuft erfolgreich, wie auch sonst. Und für das Geld konnte Raymond sich dann endlich sein eigenes Geschäft kaufen. Germund sagt, das ist für uns beide eine Chance. Er lebt und Raymond hat Arbeit. Also zum Schluss ging dann alles richtig schnell. Er hat erstmal sehr lange nach dieser Niere gesucht und dann, ja, hat er sich die auch sehr schnell transplantieren lassen. So schnell wäre das in Deutschland nicht gegangen, beziehungsweise so schnell wäre wahrscheinlich nicht mal ein Organ gekommen.
Ja, und ich meine, der wollte sich wahrscheinlich auch beeilen. Wenn du gesagt bekommst, du hast 2 Jahre und dann ist ja auch schon Zeit vergangen bei der Suche. Und das meinte ich ja auch vorhin mit wann.
Ja.
Du weißt ja nicht, wann es eintritt. Man sagt ja immer nur, du hast noch 2 Jahre, mhm, aber es kann ja auch schon vorher vorbei sein.
Ja, eben, ja. Aber man kann ja auch die Geschichte so ein bisschen anders erzählen. Weil, also klar, jetzt ist halt alles gut gegangen. Raymond hat sein Geschäft, Germund lebt, kann weiter arbeiten, alles ist super. Aber wir haben ja schon in der ersten Geschichte gehört, wie war Raymonds Nachversorgung?
Hm.
Hat sich irgendwer danach darum gekümmert, wie die medizinische Überwachung war? Und du musst ja danach auch weiter kontrolliert werden, weil du lebst halt nur noch mit einer Niere. Heißt, wenn deine eigene Niere versagt, dann hast du keine mehr. Und vor allem hatte Raymond wirklich eine Wahl. Wir haben ja von Muhammad gehört, für ihn war das einfach schon die letzte Wahl, seine Niere zu verkaufen. Weil vorher hatte er einfach nichts. Er hatte Schulden, mhm, und er konnte seinen Lebensunterhalt nicht weiter bestreiten. Wer sagt, dass es bei Raymond nicht genauso war? Und vor allem, was für einen brutalen Markt stärkt man mit so einer Tat? Wenn man als Reicher aus der ersten Welt auf Kosten der Menschen aus der dritten Welt seine Gesundheit erkauft. Also so, wie du vorhin gesagt hast.
Ja.
Willi Germund sagt, dass es Raymond gut geht, dass das Geschäft noch nicht so läuft, wie er sich das vorstellt, aber das wird noch. Germund lebt jetzt mit 3 Nieren. 2 kaputten und einer transplantierten.
Hast du das wohl gar nicht rausgenommen?
Nee, also die sind wohl drin geblieben. Aber wie lange die Transplantierte halten wird, kann keiner sagen. Und auf die Frage, ob er sich noch einmal ein Organ kaufen würde, sagt er, darauf kann ich nicht antworten. Ich denke an morgen und genieße das Leben.
Wer kümmert sich denn um seine Nachversorgung?
In Bangkok die Ärzte.
Also kann er einfach sagen, hey, jemand hat mir...
Ja, ich glaube, da sind die Gesetze auch noch mal ein bisschen anders. Außerdem kannst du dir ja auch ärztlichen Rat kaufen. Mhm. Er hat ja das Geld, aber bei Raymond, er hat ja nicht das Geld, damit sich jemand um seine Nachversorgung kümmert.
Das würde mich so interessieren, welches Land das ist.
Vielleicht finden wir das noch raus.
Ja.
Also nach deutscher juristischer Meinung hat sich Germund mit dieser Tat definitiv strafbar gemacht. Weil auf Organhandel stehen in Deutschland bis zu 5 Jahren Haft. Und genau aus dem Grund will er auch erstmal nicht wieder nach Deutschland kommen. Denn selbst wenn die Tat im Ausland begangen wurde, du aber deutscher Staatsbürger bist, wirst du trotzdem dafür belangt.
Hm.
Germund beruft sich aber bei seiner Tat auf eine Art Notwehr. Er hält sich für unschuldig, sagt er, weil er keine andere Wahl hatte. Denn er sagt, die einzigen Optionen, die er hatte, waren ein Lotteriespiel mit der Organwarteliste, ein Leben lang Dialyse oder sich die Niere auf illegalem Wege besorgen. Also für ihn waren das die einzigen drei Möglichkeiten. Moralisch finde ich auch, ist der illegale Nierenkauf natürlich verwerflich und juristisch ganz klar halt auch gegen das Gesetz, vor allem hier in Deutschland. Die Politik befürchtet, dass solche Taten dann auch noch Nachahmer hervorbringen und dass dadurch legale Spenden, sage ich mal, noch seltener werden. Germund sagt, das ist alles richtig und alles relativ, wenn es um das eigene Leben und die Gesundheit geht. Er bewundere jeden Menschen, der sich über Jahre die Hoffnung bewahrt. Dazu habe er nicht die Kraft gehabt. Je näher es ans Sterben ging, desto mehr habe sich die Moral entfernt. Ja, ich finde, wir haben jetzt so in beiden Geschichten gehört, was so eine Niere kosten kann. Also tatsächlich unterscheiden sich ja hier die Preise super stark von Land zu Land. Also in Muhammads Fall waren es, ja, nach seinem Handeln knapp 1200 Euro, in Germunds Fall 30.000. In den indischen Slums der großen Städte kostet eine Niere rund 55.000 Rupien. Das sind ungefähr 800 Euro nur.
Ich wollte gerade sagen, es hört sich genauso viel an, aber ist es nicht, ne?
Nee, also das ist für die Inder aber dort ein Vermögen. Eine Niere aus Rumänien oder Moldawien kostet etwa 2.700 Dollar. Eine türkische Niere bis zu 10.000 Dollar. Und in den USA können Nierenhändler 30.000 Dollar an so einer Transplantation verdienen. Manchmal sogar das Zehnfache. Also ich habe sogar Berichte gehört, da hat eine Niere 100.000 Dollar gekostet. Schon im Jahr 2003 sagte die Anthropologin Nancy Shepherd Hughes in der medizinischen Fachzeitschrift The Lancet, dass Transplantationstourismus in den armen Ländern zu einem regelrechten Wirtschaftsfaktor wird. Und immer und überall geht das in eine gleiche Richtung. Von Süden nach Norden, von Osten nach Westen, von arm nach reich, von dunkler Hautfarbe zu heller. Und sogar Experten der Weltgesundheitsorganisation, WHO, gingen im Jahr 2007 davon aus, dass weltweit etwa 5% aller Transplantationen über den Schwarzmarkt versorgt werden. Und in manchen Ländern der illegale Weg dem legalen sogar vorgezogen wird. Das bedeutet also, dass 20.000 Nieren weltweit jährlich, und das bei steigender Nachfrage, weil die Menschen ja immer älter werden, illegal transplantiert werden. In Deutschland ist es so, dass derzeit 10.000 Menschen auf ein Organ warten. Davon sind 8.000 Patienten Menschen, die auf eine Niere warten. Also Nieren sind wirklich so das beliebteste Organ auf dem Schwarzmarkt. 2011 wurden aber gerade mal 2850 Nieren auf offiziellem Wege transplantiert. Also wenn man sich mal vorstellt, dass 8000 Menschen auf eine Niere warten und nicht einmal 3000 dann transplantiert werden, dann ist das halt schon ja, eine ziemlich lange Warteliste.
Ja, wie du jetzt auch gesagt hast, es muss auch alles intakt sein. Du kannst nicht einfach sagen, hier ist jemand gestorben und da. Und dir bringt es auch nicht, wenn ein, weiß ich nicht, sehr alter Mensch seine Niere dann gibt. Ja. Und du bist aber, keine Ahnung, Mitte 20 oder so.
Ja. Ja, also da hat sich halt wirklich so eine richtige Mafia entwickelt. Also dieses ganze illegale Organgeschäft soll jährlich wohl sogar 1 Milliarde Dollar umsetzen. Und wir haben ja in unseren beiden Fällen gesehen, dass da einfach eine Organisation dahinter steckt. Ich habe mir diverse Dokumentationen dazu angeschaut und da kannst du wirklich von Land zu Land gehen und es sind immer dieselben Geschichten. Es gibt immer irgendwelche Mittelsmänner, es gibt eine Mafia oben, die das quasi alles managt und es gibt dann ja die armen Menschen, denen nichts anderes übrig bleibt, als ihre Niere herzugeben. Manchmal ja nicht mal freiwillig herzugeben. Wir haben ja vorhin auch gehört, dass vieles dann einfach illegal passiert, weil die Leute fälschlicherweise als hirntot deklariert werden.
Ja, oder durch Menschenhandel.
Genau. Denn auch die Organisation Origins Watch kann das beobachten, denn die beschreibt den typischen Spender aus Indien, China, Moldawien oder Brasilien kommt, 28,9 Jahre alt, männlich und mit einem Jahreseinkommen von gerade mal 480 Dollar im Jahr.
Ja.
Ja. Dagegen ist der typische Empfänger zum Beispiel in den USA, in Israel, Saudi-Arabien oder Australien lebend, 48,1 Jahre alt, männlich und mit einem Jahreseinkommen von 53.000 Dollar. Was jetzt auch nicht super viel ist, würde ich jetzt mal sagen.
Ja.
Also dafür, dass du dir
sagen
halt
eine, wir so.
Sagen wir so, aber ich sage, wenn du dir halt eine illegale Niere kaufst und wir haben gerade gehört, dass die halt bis zu 100.000 Dollar kostet, dann ja, sind 53.000 Dollar jetzt nicht so viel.
Ja, aber was ist dir dein Leben wert, ne?
Ja.
So, die sind dann auch anders an Geld gekommen oder haben Erspartes oder I don't know.
Ja.
Ich finde es aber auch krass, dass diese Händler oder diese Gangs auch an diese Ärzte kommen.
Mhm.
Es sind ja, wie ich glaube, gebildete Menschen, die auch gar nicht schlecht verdienen. Also wenn ich mal auf jetzt die weiterentwickelten Länder schaue, aber okay, es gibt auch Ärzte in anderen Ländern, dass sie da mitmachen.
Ja, ich finde es auch total krass. Also die jetten dann wirklich durch die komplette Welt, verpflanzen dann überall da Organe, wo es halt ohne große Kontrolle möglich ist, wie jetzt zum Beispiel in unserem Fall Pakistan oder Mexiko. Und zum Beispiel in Rio de Janeiro wurden 2011 drei Ärzte zu Haftstrafen von 17 Jahren und 6 Monaten verurteilt, weil sie auch, wie vorhin schon gesagt, Patienten bei lebendigem Leib ohne deren Einverständnis Organe entnommen haben und dann in einer teuren Privatklinik transplantiert haben. Und 2 von den Ärzten haben sogar nach Auffassung des Gerichts den Patienten beide Nieren entnommen und für den Transport vorbereitet. Also das finde ich halt auch so krass. Und dann war sogar ein Neurochirurg noch als Komplize dabei. Der hat dann die Patienten vorsätzlich und fälschlicherweise als hirntot erklärt, so wie vorhin auch,
mhm.
und hat halt diese Organentnahme autorisiert. Also das finde ich halt auch super krass. Und die Organempfänger wurden dann halt auch festgestellt und die haben ausgesagt, dass sie $41.000 für diese Transplantation gezahlt hätten.
Und die werden aber dann auch verurteilt oder bezichtigt,
dass es sie kommt halt natürlich auf die Gesetze des jeweiligen Landes an. Und in den meisten Ländern ist es aber strafbar. Also auch in Indien wurde das Strafmaß von 2 auf 5 Jahre erhöht.
Ich meine, die unterstützen ja damit das System, das hast du schon gesagt. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier Platz hat oder wenn wir später diskutieren, aber gibt es da nicht wirklich diesen Drang, dass man leben möchte, dass man weiterleben möchte? Jetzt ist ein komischer Vergleich, aber jetzt auch dieses mit dem Gefängnisausbrüchen in Deutschland, dass jeder ja diesen Drang hat, in Freiheit zu leben, dass das hier in dem Fall der Drang nach Leben ist.
Mhm.
Und wie kann das bestraft werden? Ne?
Ja, im Grunde hast du recht. Es ist auch so, dass viele Experten sagen, dass es einfach zu unattraktiv ist, auch ein Organ zu spenden. Und die sagen, es wäre vielleicht gar nicht schlecht, so einen legalen Markt zu entwickeln, der dann auch ja, Arbeitsplätze schafft und Co. und wo sich halt dann Leute quasi legal anmelden können und legal ihre Niere sozusagen spenden können. Die andere Seite sagt natürlich, dass sowas auch ausgenutzt werden kann und dass dann auch wieder der Preis gewinnt. Also je nachdem, wie viel Geld du hast.
Ja, und wie freiwillig ist das?
Und, ja.
Ja.
Es ist halt so eine Grauzone. Man weiß halt nicht, was ist jetzt die richtige Option? Setzt du dich auf die Warteliste? Das ist halt das, was Germund gesagt hat. Setzt du dich auf die Warteliste, weißt nicht, wie lange du noch machst, wenn der Arzt dir sagt, du hast nur noch 2 Jahre, es findet sich aber keine passende Niere in diesen 2 Jahren und du stirbst. Oder machst du es halt wirklich auf illegalem Wege. Aber dann machst du es halt auf Kosten der Menschen, die keine andere Wahl haben.
Und du kannst einfach nicht nachkontrollieren, inwieweit die Person, also der Spender, versorgt wird. Ich meine, wie heißt der? Germund?
Mhm.
Sagt ja, dem anderen würde es gut gehen. Ich bin mit ihm in Kontakt und so, aber wie sieht die Realität in dem afrikanischen Land aus? Und der scheint ja auch da in seinem Shop zu arbeiten.
Mhm, ja. Ja, das finde ich halt auch super fragwürdig, wie man das auch mit seinem Gewissen dann im Endeffekt vereinbaren kann. Aber irgendwie findet man, glaube ich, einen Weg, wenn man dann halt lebt. So wie er auch sagt, ich denke an morgen und was danach ist, ja, müssen wir dann schauen.
Da gibt es bestimmt auch diese kritischen Stimmen von den religiösen Menschen, oder? Dass man ja damit seine Lebenszeit verlängert, weil es geht ja bei diesem Germund ja darum, holt er sich die 2. Niere, wenn die Spenderniere versagt und so und das nicht mehr irgendwie in der Hand Gottes liegt, sage ich mal, wann dein Leben zu Ende geht und außerdem nimmst du ein Leben eventuell,
ja,
um dein eigenes zu retten.
Ja, ich habe auch von einem Fall aus den USA gehört, auch ein 68-jähriger Mann, der hat schon seine 2. Spenderniere quasi verbraucht, sage ich mal in Anführungsstrichen. Also er hängt jetzt schon wieder an der Dialyse und der sagt halt auch, er sitzt da jeden Tag 5 Stunden seiner Lebenszeit am Tropf sozusagen und denkt sich jedes Mal, soll ich nicht einfach aufgeben?
Mhm.
Weil Ich glaube schon, klar, das nimmt dir unglaublich viel Lebensqualität. Wie wir vorhin gehört haben, Wassereinlagerung, es drückt alles auf die Nerven, dir geht es einfach nicht gut, du bist ständig müde. Das ist halt auch wie so eine ständige, ich will es jetzt nicht vergleichen, weil ich nicht in der Situation bin, aber ich habe es in den Dokumentationen so gehört, wie so eine ständige Chemotherapie oder einfach so eine ständige Belastung für deinen Körper. Und irgendwann mal, ja, geben die Menschen dann entweder auf, sagen, ich möchte das nicht mehr, haben Glück und kriegen eine Niere. Er in dem Fall hat sogar zweimal Glück gehabt, zweimal eine Niere bekommen. Aber
wer weiß, ob das so legal war.
Ja, also das hat er wohl schon auf legalem Wege gekriegt, weil er wohl auch so ein kritischer Patient war. Aber ob er jetzt noch mal die dritte bekommt, ob er dann weiterhin oben auf der Liste steht, das glaube ich nicht. Ja, also wie gesagt, heute mal ein bisschen anderer Aufbau, weil ich einfach beide Perspektiven mal aufzeigen wollte. Einmal die Seite der Menschen, die keine andere Wahl haben, als ihr Organ zu spenden, und einmal die Seite von sogar einem bekannten Journalisten. Also ihr könnt euch sein Buch, Moment,
ich habe schon geguckt.
Niere gegen Geld. Ja, er hat ja auch selber gesagt, dass es wahrscheinlich einen Shitstorm gibt, wenn er dieses Buch veröffentlicht, aber er wollte es halt einfach veröffentlichen. Er ist damit an die Öffentlichkeit gegangen, er ist in Talkshows aufgetreten, er wollte über seine Geschichte berichten, weil er sagt, das muss auch Teil der Debatte sein. Also er weiß, er hat damit was Illegales unterstützt, aber er will einfach auch aufzeigen, wie es den Menschen geht, die auch so eine Erkrankung haben, die auf dieser Warteliste stehen und nicht sehen, dass sich da was tut. Wenn du auf diese Seite gehst von Eurotransplant, dann steht da halt auch dran, wie viele Menschen gerade auf eine Niere warten, wie viele im letzten Jahr transplantiert wurden und wie viele jetzt noch immer warten. Und es ist einfach so traurig, dass diese Wartezahl immer überwiegt. Also es gibt einfach nie genügend Organe. Viele sagen auch, selbst wenn sich viele dann bereit erklären, nach ihrem Tod zu spenden, dann gibt es wahrscheinlich noch immer nicht genug Organe, weil einfach die Menschen immer älter werden und weil das Risiko von einem Organ- oder Nierenversagen halt damit auch immer höher steigt.
Ja.
Ja, so viel zum Organhandel.
Finde ich echt cool für O, muss ich sagen, Melli, weil ich war auch so, okay, was für Überthemen gibt es? Wir hätten, glaube ich, noch Orgie. Das wäre
in eine andere Richtung gegangen.
In eine andere Richtung, definitiv. Genau. Aber mega interessant. Also für mich auch, diese ganzen Informationen zu bekommen, weil man kennt diese Stories. Wer Grey's Anatomy geguckt hat, kennt da auch einige Fälle. Aber dass es wirklich so präsent einfach noch ist und...
Ja, ich muss auch sagen, es war echt schwierig, sich auch zu fokussieren, weil wenn du das mal eingibst, Organhandel, illegale Organtransplantation, dann findest du wirklich aus so vielen Ländern, also wie gesagt, vorhin, ich habe es ja aufgezählt, aber dann vor allem auch dann Vietnam wurde wieder irgendein Ring ausgehoben, in China, in Thailand, also ich finde es halt einfach so krass, weil es halt wirklich in allen Ländern irgendwie präsent ist und wie wir jetzt auch gehört haben, auch in Deutschland. Zwar werden dann die Transplantationen nicht hier durchgeführt, aber...
Es sind die Leute, die dann sich umschauen, die Geld haben.
Ja.
Wie du halt gesagt hast, das Gefälle, ne, West, Ost.
Ja.
Damit meine ich nicht Deutschland. Und ja, krass, auf jeden Fall.
Ja.
Also, wie gesagt, kein Druck, ne? Macht, was ihr wollt, es ist euer Körper. Aber für Leute, die vielleicht immer überlegt haben, aber dachten, hier, das ist alles so weit weg von mir, man will sich ja nicht damit auseinandersetzen, was passiert, wenn ich mal nicht mehr bin oder sowas. Macht es einfach. Das macht es euch einfacher, es macht euren Angehörigen einfacher.
Vor allem geht das mit wenigen Klicks. Also du gehst auf die Website drauf, gibst deine Daten an. Du kannst dir auch so eine fancy Karte zuschicken lassen, musst du aber nicht. Du kannst das auch einfach ausdrucken und dein Portemonnaie stecken und hast es halt immer bei dir. Das ist auch, finde ich, irgendwie so eine Absicherung, weil du dann einfach weißt, was mit dir passiert. Klar, das ist jetzt nicht wie so eine offizielle Erklärung, aber du hast damit halt schon dein Einverständnis dann irgendwo gegeben. Und du kannst es ja auch immer wieder widerrufen, wenn du deine Meinung änderst.
Genau, stimmt, das ist auch ein guter Punkt, habe ich auch gehört. Es gibt auch die Debatte, dass man vielleicht es andersrum machen sollte, dass man explizit widersprechen muss und man das bei sich trägt.
Ja.
Aber ja, damit würde ich jetzt ein ganz anderes Fass aufmachen.
Ja, das ist auch ein echt schwieriges Thema, darauf bin ich dann auch gestoßen bei der Recherche. Also ich muss sagen, ich mag ja immer nicht diesen Laut, also man wird zuerst zu etwas gezwungen, in Anführungsstrichen, und muss dem erstmal widersprechen. Das ist wie... wenn du irgendeinen Vertrag einen Telefonvertrag unterschreibst und dann hast du das automatisch in dieser Klausel drin, ohne dass du das willst, musst dem aber vorher widersprechen. Aber andererseits glaube ich, dass genauso wie du eben gesagt hast, viele überlegen sich das ewig, aber ziehen es halt nie durch, weil die Zeit fehlt oder man denkt da auch einfach nicht dran.
Ja, es muss einem erstmal wieder präsent vorgeführt werden, auch mit DKMS und so. Aber wie gesagt, ich glaube, Jens Spahn hat andere Baustellen aktuell.
Definitiv.
Deswegen, ja, sehr cool.
Ja, das war jetzt auch der letzte Fall vor unserer Sommerpause.
Das stimmt, aber wir kommen wieder.
Ja, und vielleicht auch früher, als ihr denkt. Wir haben es ja auch letztes Mal schon gesagt. Vielleicht wartet ja ein kleines Goodie auf euch. Dann kommen wir jetzt erstmal, bevor wir gleich weiterquatschen, zu unserer Rubrik. Und zwar grüßen wir heute die liebe Leonie. Ich hoffe, du fühlst dich angesprochen. Du hörst uns immer auf den langen Autofahrten von Hamburg nach Düsseldorf. Und wir versüßen dir immer die Autofahrt. Liebe Leonie, fühl dich gegrüßt und
reagier weiter auf unsere Storys.
Genau.
Und wie immer möchten wir euch dazu ermutigen, uns auf allen möglichen Podcast-Plattformen zu bewerten, Daumen hoch dazulassen, 5 Sterne zu geben oder uns einfach nur zu abonnieren. Das würde uns unglaublich helfen. Und da Melli und ich, wie angekündigt, in diese Sommerpause gehen, könnt ihr uns auch gerne für die Zeit einen Kaffee spendieren. Das könnt ihr auf Ko-fi machen. Vielleicht werden wir uns dafür nicht einen Kaffee kaufen, sondern auch ein kaltes Sommergetränk.
Eher ein Cocktail.
Ein Cocktail zum Beispiel.
Den Link dazu findet ihr in den Shownotes.
Genau. Also, dann bleibt mir nur noch zu sagen, was wir immer sagen. Ich hoffe, ihr habt Lust auf mehr bekommen.
Oder more Mord.
Und bis bald.
Tschüss.
Tschüss.